Während der Corona-Pandemie spielt die Wissenschaft eine außergewöhnlich prominente Rolle in unserem Alltag und auch Politik hat den Ausspruch evidenzbasiert, also am Respekt von den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu handeln. Was kann die Wissenschaft beitragen, für die richtigen Decisionen geholt gehen? Und was sind Risiken, wenn die Forschung sich an den Dienst von einer Regierung stellt? Darüber schwätzen wir die nächste Stunde mit dem Generaldirektor vom Luxemburg Institute of Health, Ulf Nerbers. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie leiten nicht nur das LIH, sondern Sie sind seit einigen Wochen auch Sprecher für die Covid-19-Forschungsinitiative, an der die Uni und die öffentlichen Forschungsinstitute beteiligt sind. Hier entsteht Wissen über den sozioökonomischen, psychologischen Impact, die logistischen Herausforderungen oder die medizinischen und epidemiologischen Aspekte der Corona-Krise. Was bedeutet diese Aufgabe für Ihren Alltag? Worin besteht momentan Ihre Arbeit?
Also wir haben, als zu Beginn dieser Krise klar wurde, dass es einen klaren Wissensrückstand gab, nicht nur bei den Entscheidungsträgern, sondern auch bei den Wissenschaftlern. Sie müssen sich vorstellen, dass es ein neues Virus gab. Wir wissen mittlerweile mehr, aber vor 6 Wochen noch gab es sehr, sehr große Fragezeichen. Da war ein gewisser Bedarf, aber auch eine gewisse Verpflichtung derer in der Wissenschaft, die dazu diesem Wissen beitragen konnten, dieses zur Verfügung zu stellen. Es war am Anfang ein relativ, würde ich sagen, unorganisiertes Abfolge von Fragen, die von irgendwo reinkamen, Leute, die geantwortet haben. Viele Prozesse sind parallel gelaufen und wir haben erkannt, dass wir das organisieren müssen nach Themenbereichen und auch organisieren müssen, wie Fragen reinkommen und wer antwortet, damit das alles effizienter läuft. Und so haben wir dann angefangen, diese Taskforce zusammenzustellen und nach diesen Kompetenzbereichen zu gliedern. Jeder derer wird natürlich von jemandem, der in diesem Gebiet sehr viel weiß, geleitet. Das heißt, das Zusammenstellen der Taskforce am Anfang war sehr arbeitsintensiv, aber Sie können sich vorstellen, dass nun diese verschiedenen Arbeitsbereiche, sind 13, eigentlich autonom laufen. Auch es war am Anfang sehr viel Arbeit mit meinen Kollegen, diese Datenabflüsse, die Frageabflüsse und so weiter zu regeln, aber auch das läuft. Also ich denke, dass die Taskforce an sich am Anfang zu Beginn für uns alle sehr arbeitsintensiv war, aber nun läuft das in einigermaßen geregelten Bahnen.
Und Sie als Sprecher, Sie machen dann auch den Link zu den öffentlichen Akteuren, zu den politischen Entscheidungsträgern oder was sind alles Ihre Aufgaben im Moment?
Also im Moment ist es, glaube ich, meine Aufgaben ändern sich natürlich jetzt auch. Auf der einen Seite, indem diese Taskforce sich etabliert und die Funktionsweisen sich eingespielt haben. Auf der anderen Seite natürlich auch, indem wir mehr wissen über das Virus. Und drittens, indem jetzt auch eine Exit-Strategie geplant und begonnen hat. Meine Aufgabe zu Beginn war mehr die Koordination zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen. Mittlerweile bin ich sehr involviert auch in der Planung der Exit-Strategie und ich glaube, das ist das, was meinen Alltag, glaube ich, jetzt diese Wochen am meisten mitbestimmt.
Darüber werden wir auch noch im Detail sprechen. Auf dem Papier sieht es so aus, als sei die Luxemburger Forschungslandschaft gut aufgestellt, um mit den verschiedenen Aspekten einer Pandemie umzugehen. Es gibt das LIH mit 400 in etwa Experten aus dem Gesundheitsbereich. An der Uni ist die Biomedizin ein Forschungsschwerpunkt. Es gibt auch ein Zentrum für Logistikmanagement und so weiter. Wie gestaltet sich das denn jetzt in der Praxis? War die Anknüpfung dann reibungslos oder doch nicht so einfach?
Also ich denke, die Anknüpfung war erstaunlich reibungslos. Wenn Sie sich vorstellen, dass diese Forscher ja normalerweise in ihrem Alltag nicht genau an diesen Gebieten arbeiten, war die Mobilisierung sehr einfach. Es war ein wirklicher Wille da, von allen dazu beizutragen. Sie müssen natürlich wissen, dass Wissenschaftler normalerweise eigentlich eher getrieben sind von den Dingen, die sie selbst interessieren. Es ist ja auch wichtig und es ist gut so, aber es war erstaunlich zu sehen, wie es diese Konvergenz gab. Also die Mobilisierung der Forscher für diese kritischen Themen, die war sehr einfach. Und dann das sich aktivieren jetzt in einem Bereich, der nicht unbedingt auf dem lag, was man getan hat, aber parallel natürlich an ähnlichen Prinzipien im Rahmen des Covid sich darstellt. Ich glaube, das war auch einfach. Also ich habe nicht gesehen, dass es da Probleme gegeben hätte. Und wir werden natürlich jetzt da auch nach 6 Wochen erfolgten Studien jetzt, insoweit sie fertig werden, veröffentlichen. Und Sie werden sehen, dass es erstaunlich ist, wie viel in der kurzen Zeit zusammengetragen werden konnte. Also das, glaube ich, hat sich einfach dargestellt.
Noch ist die Pandemie ja noch lange nicht überstanden. Sie haben das erwähnt, dass sich jetzt erstmal die ganze Sache konsolidieren müsste in Ihrer Arbeitsweise. Ja. Worauf stellen Sie sich ein? Wie lange müssen einzelne Forscher jetzt weiter an dem Thema längerfristig dranbleiben?
Mhm. Also ich denke, man muss da unterscheiden. Am Anfang gab es diese Mobilisierung und in gewissen Bereichen, in denen wir jetzt in der Exit-Strategie oder in der Modellierung näher an Entscheidungsträgern arbeiten, da ist es schon vorstellbar, dass gewisse Forscher tatsächlich sich für eine Zeit aus ihrem Forschungsalltag ausklinken, für eine gewisse Zeit, vielleicht für 3 Monate, vielleicht für 6 Monate. Und dann vorrangig arbeiten an diesen schnellen Modellierungen, die Entscheidungsprozessen einfach unterliegen. Das sind aber mittlerweile relativ kleinere Gruppen. Also ich denke, in den 13 Arbeitsgebieten kann der Großteil dieser Gruppen weiterarbeiten an Forschung. Da komme ich nochmal drauf. Aber in der Modellierung zum Beispiel, bei der Verifikation von Diagnostika und so weiter, da sollte eine kleine Gruppe möglicherweise tatsächlich jetzt dann bereitstehen. Aber es ist nicht mehr die große Gruppe, an der wir jetzt gearbeitet haben.
Es ging ja die Rede von etwa 220 Wissenschaftlern, die jetzt da am Anfang in der Taskforce aktiv waren. Was heißt dann für Sie kleine Gruppe und wer ist das? Die Namen sind ja immer noch nicht alle öffentlich.
Es waren möglicherweise mehr als 200. Wir können das rekonstruieren, die da mitgearbeitet haben über die 6 Wochen. Das ist im Rahmen von auch Forschungsarbeiten geschehen. Aus dieser Krise ergeben sich Fragestellungen, die wissenschaftlich relevant sind, die in den nächsten Monaten oder Jahren natürlich über Forschungsarbeit erklärt werden müssen. Ganz klar die sozioökonomischen Aspekte, welche Auswirkungen hat so eine Krise? Logistik, ganz, ganz relevante Fragen da, aber auch die Frage, wie kann man besser vorbereitet sein auf so ein Event? Sollte es nochmal kommen, was ja nicht unwahrscheinlich ist. Und dazu gibt es Forschungsprojekte, die vom FNR aufgelegt wurden. Und die 13 Arbeitsgruppen großteils gliedern sich dann jetzt daran ein und die Forschungsarbeit läuft weiter. Die Leute, die, glaube ich, dann näher an Geschehen dran sein müssen, eine Zahl kann ich Ihnen nicht nennen. Also wir haben heute Abend zum Beispiel ein Meeting, in dem wir das versuchen zu verstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass zwischen 5 und 10 Positionen da vielleicht dann mittelfristig bereitgestellt werden müssen. Aber auch da gibt es Diskussionen mit dem FNR, wie man das darstellen kann. Die Namen, soweit ich verstehe, sind die Namen auf der Homepage des unserer Taskforce genannt.
Von den Teamleadern.
Von den Teamleadern. Ja. Die Leute, die mitarbeiten, natürlich wollen wir das veröffentlichen. Und es ist auch immer wichtig für die Leute, die mitarbeiten, dass ihre Arbeit gewürdigt wird. Und das machen wir natürlich sehr. Ich würdige sehr, was geleistet wurde. Und die Namen sollten alle veröffentlicht werden. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun.
Ulf Nerbers, Sie selber haben Biochemie in Tübingen und Cambridge studiert, Ihr Doktorat am Europäischen Molekularbiologie-Labor in Heidelberg gemacht, in New York im Labor des späteren Nobelpreisträgers Günter Blobel gearbeitet, beim Institut Pasteur in Paris waren Sie Forschungsdirektor, haben dann das neue Institut Pasteur in Südkorea aufgebaut, das unter anderem auf Infektionskrankheiten auch spezialisiert ist. Um nur einige Etappen jetzt zu erwähnen, seit 2,5 Jahren sind Sie jetzt Generaldirektor des hiesigen Gesundheitsinstituts LIH. Mir ist die Etappe in Südkorea ins Auge gesprungen, jetzt in dem Kontext von Corona. Das Land wird häufig als Musterschüler genannt. Kann Luxemburg sich wirklich an Südkorea was abschauen oder gibt es bessere Vorbilder?
Ich denke, es ist eine ganz andere Gesellschaft. Ich habe das ja kennengelernt über die 9 Jahre, in denen ich da gelebt habe. Es ist eine sehr interessante Gesellschaft. Ich habe die Zeit wirklich sehr genossen. Trotzdem, ich glaube, was das anbetrifft, was zum Beispiel die Einhaltung von Regeln anbetrifft, das Tragen von Masken, aber auch was die Persönlichkeitsrechte anbetrifft, glaube ich, hat man eine andere Vorstellung in Korea. Also dort ist zum Beispiel die Geolocalization oder das genaue Tracken von Personen durchaus akzeptierbar und völlig verständlich. Ich habe gerade aus der Presse jetzt am Wochenende wieder erfahren, dass es einen Menschen gab, der anscheinend positiv ist, asymptomatisch positiv und der es dann gewagt hat oder der in verschiedenen Restaurants war, die ich auch kenne. Und das wird dann wirklich genau und dezidiert nachverfolgt, diese Person, wo war der? Und man regt sich dann darüber auf. Das ist natürlich ein Weg, wie man so eine Pandemie sehr, sehr effektiv kontrollieren kann. Aber das Abwägen der Werte in diesen Gesellschaften ist ein ganz anderer. Und das ist nicht meine Aufgabe, darüber zu entscheiden. Ich meine, das macht die Politik. Aber mir ist natürlich schon klar, dass auch mir selber ein derartiges Vorgehen wahrscheinlich zu weit gehen würde. Deswegen, was kann man da lernen? Also im Bereich der tatsächlichen Exit-Strategie vielleicht, naja, in einem gewissen Rahmen Dinge, aber nicht ganzheitlich.
Es wird auch viel getestet in Südkorea von Anfang an. In Luxemburg soll jetzt noch mehr getestet werden, massiv getestet werden, um auch eben infizierte Personen ohne Symptome zu detektieren. Gibt es für diese Strategie, die Sie ja jetzt vor einer Woche angekündigt haben, in der Wissenschaft Vordenker? Es gibt ja zum Beispiel einen offenen Brief von einem Professor der London School of Hygiene and Tropical Medicine, der wöchentliche Test aller Briten vorgeschlagen hat, der britischen Regierung. Hat man sich daran inspiriert oder ist das eine Idee, die eigentlich breiter jetzt auch kursiert, dass man wirklich massiv testen muss?
Also ich denke, diese ganzen wissenschaftlichen Hintergründe, die Sie erwähnt haben, also das, was ich gelernt und studiert habe, ich meine, ist natürlich relevant, wenn man sich das Virus anschaut und wenn man versucht zu verstehen, wie das Virus funktioniert. Wenn wir uns Exit-Strategien anschauen, sind die Zusammenhänge eigentlich erstaunlich viel einfacher. Also das heißt, wenn wir die Zahlen kennen, wenn wir wissen, wie viele asymptomatisch Positive sich in unserer Gesellschaft bewegen heute, wenn wir das vergleichen mit den Zahlen, die Vorlagen, als es zum Lockdown kam, ich darf das vielleicht nochmal aufführen, wir hatten damals, als es zum Lockdown kam, ich bin nicht sehr gut mit Daten, das wissen Sie vielleicht besser, im März, denke ich.
Ja, im März, genau.
18. März. Waren 20 Positive und nach heutigen Schätzungen damit so ungefähr, naja, 100 bis 200 asymptomatisch Positive. Und es war da nicht mehr möglich, die Infektionsketten einzeln nachzuverfolgen. Da ist man dann in den Lockdown gegangen und das war sehr richtig. Das war genau die richtige Entscheidung. Das können wir jetzt rekonstruieren. Aber jetzt sind wir in einem Exit-Szenario und wir haben mindestens 0,3% Prävalenz. Das heißt, wir haben mindestens 1.800 asymptomatisch Positive, die sich heute in der Gesellschaft bewegen. Und viele Leute wundern sich, warum soll man jetzt testen? Was soll das? Aber wenn Sie sich die Fragen, wenn Sie sich die Zahlen vergleichen vorstellen, dann verstehen Sie schon, warum. Natürlich sind das jetzt nicht nur die 0,3% in der luxemburgischen Bevölkerung, da sind dann auch im Baugewerbe nochmal 2,3%, das kann man aufaddieren, dann hat man schon 3.000 asymptomatisch Positive. Nun ist die Abwägung eigentlich eine relativ einfache. Entweder man hat sehr strikte Tracing-Apps wie in Korea, wo wirklich bekannt ist, wer sich wo bewegt und man das auch nachverfolgen kann oder wenn man das nicht möchte. Und das kann man hier nicht und das sollte man auch nicht wollen. Dann muss man einfach testen. Dann muss man diejenigen, die positiv sind, ständig aus diesem Geschehen entziehen. Und das ist die Logik dahinter. Das sind mittlerweile auch andere, die das befürworten. Wir haben das in Luxemburg angedacht. Da gab es dafür noch keine Präzedenzfälle oder keine anderen, aber das ist so, wie wir das raten. Wird nicht nur einmal erfunden, also viele denken dann parallel das
Die
Gleiche.
Die Idee liegt ja in Luxemburg vielleicht auch eher auf der Hand als in anderen Ländern genau, wegen hier, der ja, hier kleinen
ist es,
Größe.
Hier ist es möglicherweise machbar. Natürlich haben wir auch hier sehr, sehr große Herausforderungen bei der Implementierung.
Darauf kommen wir zu sprechen. Luxemburg hat ja jetzt bereits begonnen, erste Lockerungen umzusetzen im Bausektor, bei den Abschlussklassen. Ab morgen dann auch für die anderen Sekundarschüler. Der Einzelhandel darf dann auch wieder öffnen. Man darf zu Hause bis zu 6 Gäste gleichzeitig empfangen. Im Freien dürfen Gruppen von bis zu 20 Personen sich treffen. Ende Mai sollen dann die Grundschulen, Kindergärten und Kitas wieder öffnen. Den Modellierungen der Forscher zufolge ist das alles möglich, wenn eben massiv getestet wird und eine sehr effiziente Kontaktverfolgung dann trotzdem auch geschieht. Das ist aber jetzt großflächig zu diesem Zeitpunkt noch nicht so implementiert. Handelt die Politik dann nicht doch etwas zu früh?
Also die Entscheidungen der Politik sind natürlich nicht allein auf der Virologie oder Epidemiologie basierend. Es gibt ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Wenn Politiker Virologen wären, dann würde das vielleicht anders aussehen. Aber es gibt sehr viele andere Interessen, die sie damit reinbeziehen müssen. Ich glaube, dass letztendlich auch das Funktionieren unserer Wirtschaft sehr wichtig ist und sich letztendlich natürlich auf ein funktionierendes Gesundheitswesen zurückwirkt. Es gibt ganz große Fragen, was die Psychologie anbetrifft, psychologische Probleme. Es gibt große Probleme der Ungleichheit, weil im Lockdown sehr viel mehr Lasten auf Frauen aufgeladen werden, wenn die kleinen Kinder in den Kindergärten sind. Da gibt es doch bereits jetzt schon Ungleichheiten, die sich da auftun, möglicherweise was die Produktivität auch im Wissenschaftsbereich anbetrifft. Also all diese Dinge müssen in Betracht gezogen werden. Allerdings ist es so, dass wir uns hier in Luxemburg ja nicht die Frage stellen müssen unbedingt, ist das jetzt, was ist wichtiger, die öffentliche Gesundheit oder diese ökonomischen, sozioökonomischen, psychologischen Interessen. Was die Regierung jetzt entschieden hat und wenn Sie sich die Kurven anschauen, ist durchaus auch von der Sicht des Epidemiologen noch nachvollziehbar und auch noch vertretbar, weil die Kurven in den nächsten Wochen relativ langsam ansteigen werden. Wenn Sie sich die Kurven, die veröffentlicht wurden, anschauen, dann würde unter diesen Maßnahmen das Infektionsgeschehen Mitte, Ende Juni wieder anziehen. Das heißt also, wenn wir jetzt in der Lage sind, tatsächlich Mitte Mai bereits einzugreifen, dann würde man das unter Kontrolle halten
also
können.
Timing so stellt sich das dar. Also das reicht in Ihren Augen.
Genau.
Viel Diskussionen gibt es jetzt auch um die sogenannte Reproduktionszahl, die hierzulande momentan leicht unter 1 liegt. Will heißen, es wird geschätzt, dass jeder Infizierte im Durchschnitt eine andere Person ansteckt und dass trotz dem bisher weitgehend geltenden Lockdown, in dem Szenario verschwindet das Virus nicht, sondern das Infektionsniveau bleibt in etwa konstant. Nur ein leichter Anstieg dieser Zahl kann dazu führen, dass die Situation wieder außer Kontrolle gerät. Zum Vergleich, am Anfang der Pandemie hierzulande, als die Infektionszahlen explodiert sind, entsprach das einer Reproduktionszahl von um die 1,8. Also da geht es wirklich um die paar Stellen hinter dem Komma. In Deutschland plädiert unter anderem das Helmholtz-Institut deshalb dafür, dass die Ansteckungsrate viel niedriger sein muss, ehe man öffnet. Hier scheint man es pragmatischer anzugehen. Ist das richtig so?
Also ich denke, man kann das hier etwas pragmatischer angehen, weil wir eben an Maßnahmen arbeiten, wie wir die Situation, wie wir diesen Lockdown dann über die nächsten Wochen und Monate doch dann sicher gestalten können. Natürlich, wenn wir uns diese Reproduktionszahlen anschauen, im Moment ist das unter Kontrolle, also es ist knapp unter 1. Das wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen noch bleiben. Und wenn wir dann eingreifen, dadurch, dass wir großflächig testen, dann lässt sich das langfristig aus unserer Sicht relativ sicher gestalten. Natürlich gibt es da immer Risiken. Wir können nicht hundertprozentig vorhersagen, wie sich das entwickeln wird. Aber der Datenlage entsprechend, dem, was modelliert wird, dem, was Epidemiologen und Virologen, was wir alle gemeinsam diskutieren, ist das, was im Moment getan wird, im Rahmen dessen, was kontrollierbar bleiben sollte. Allerdings gibt es da eine ganz große Prämisse. Das ist modelliert, all das wurde modelliert unter der Annahme, dass sich die luxemburgische Bevölkerung weiterhin an die Hygienemaßnahmen hält. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann glaube ich, werden wir eine Situation kriegen, in der wir dann extrem großflächig testen müssen oder in dem dann auch ein Lockdown wieder angedacht werden könnte. Eine der größten Variablen, einer der größten Contributors, sagt man auf Deutsch, also der Faktoren, die diesem Geschehen zutragen, sind tatsächlich Kontakte und Hygienemaßnahmen. Ich glaube, diese Baseline, die müssen wir alle einhalten. Und das andere ist, dass dann auch alle Menschen verstehen, dass diese Testung, diese großflächige Testung, soll nicht vorrangig die Frage beantworten, bin ich selbst jetzt positiv oder negativ? Und wenn ich negativ bin, bin ich dann sicher? Darum geht es nicht. Vorrangig geht es darum, die Positiven aus dem Geschehen zu entfernen. Und zwar so weit, dass man dann mit klassischen Kontaktverfolgungsmethoden diese Ketten wieder nachvollziehen kann.
Ich komme noch mal kurz auf die Reproduktionszahl zurück. Wir sprechen gleich über die Tests und die Strategie dahinter noch mal genauer. Es wird ja im Moment ganz viel, werden wir eben bombardiert mit solchen Zahlen, Reproduktionszahl, mit Modellierung und so weiter. Was empfehlen Sie den Leuten eigentlich, wie man mit solchen Zahlen umgehen soll? Wenn jetzt heute gemeldet wird in Deutschland, oh, die Reproduktionszahl ist jetzt wieder leicht über 1, es ist vielleicht jetzt schon wieder alles zu spät, es geht alles in die falsche Richtung, muss man da etwas Abstand von nehmen? Sind die Zahlen eigentlich so sicher, dass man sie einfach so interpretieren kann?
Also die Tageswerte, glaube ich, die kann man schon relativ sicher darstellen. Allerdings die Frage, was bedeutet das jetzt? Ich glaube, davon muss man Abstand nehmen. Was man einfach tun sollte wirklich, ist die Hygienemaßnahmen, die von der Regierung vorgeschlagen wurden, wirklich so weit wie möglich einzuhalten. Wir wollen natürlich alle, dass dieser Lockdown endet. Ich auch. Und Ich glaube, über die nächsten Wochen und Monate, bis ein Impfstoff da sein wird, ist der Preis dafür, dass wir uns einfach dann an diese Regeln halten. Und dann kann man, glaube ich, einen Schritt zurücknehmen von diesem täglichen Nachverfolgen von Parametern, die in der Epidemiologie sehr relevant sind, aber doch sehr abstrakt im täglichen Leben.
Sie haben mit der Taskforce ganz viele Szenarien durchgerechnet, Prognosen gemacht, um in etwa abzubilden, was man erwarten kann. Es wurde aber nur ein Bruchteil der durchgerechneten Szenarien publiziert. Weshalb nicht alles?
Ja, also dazu muss man sagen, die Szenarien haben sich auch geändert. Wir haben am Anfang gerechnet mit den Daten, die aus Wuhan kamen. Es gab ja da nicht genügend Daten in Luxemburg. Das war ein erster Satz von Daten, das ist bereits veröffentlicht worden. Die Daten wurden auch hochgeladen. Da kann ich zum Beispiel sagen, da hatten wir dann ein maximal Todeszahl von ungefähr 2000, wenn alles aufgehen würde. Mittlerweile, und das ist halt in der Wissenschaft so, das wird ja auch kritisiert, dass sich immer alles ändert. Gut, mittlerweile haben wir die tatsächlichen Zahlen aus Luxemburg erhalten und zu unserer Überraschung waren die sehr viel aggressiver als das, was wir aus Wuhan, was uns aus Wuhan übermittelt wurde. Und wenn wir dann mit diesen Zahlen modellieren, dann stellt sich das Ganze nochmal dramatischer dar. Plötzlich sind die Zahlen dann die maximalen Zahlen, die wir erwarten könnten in Luxemburg 8000 und nicht 2000. Das wird
also wenn man alle Lockerungen öffnen würde und genau. Keiner mehr aufpassen würde.
Also das heißt, es gibt da Unterschiede, die Erklärungen dafür sind klar. Wir haben jetzt unsere eigenen Daten und dann gibt es sehr, 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 sehr viele Anfragen. Und Sie müssen sich das vorstellen wie eine Gruppe, die zusammensitzt und Ideen hat und diese verwirft. Das ist so, wie wenn man ein Stück Papier, seine Notes macht und das zusammenknüllt und dann in den Eimer wirft. Also nicht alles, was modelliert wird, macht Sinn. Da sind Denkfehler drin. Und die Zahlen, die dann wirklich den Entscheidungsträgern vorgelegt werden, das muss alles geprüft werden. Wir sind ja in der wissenschaftlichen Arbeitsweise, wo man nicht mal einfach so eben diese Daten raushauen kann. Es hat ja auch dann wirklich Relevanz politisch. Das heißt, das wird alles geprüft und diejenigen, die dann hochdestilliert wurden, die geprüft wurden und die werden den Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt und auch die werden dann veröffentlicht. Es gibt viele Sachen, die sind einfach dann, Scrap Paper.
Es kommt jetzt eine Situation, es wird erlaubt, 6 Gäste abends zu Hause zu haben oder sich öffentlich mit einer Gruppe von 20 Leuten zu sprechen. Sie haben das schon jetzt ein paar Mal betont. Ist es eigentlich das Wichtigste, dass man sich weiter an die Hygieneregeln hält? Aber wie kann man das denn modellieren? Was ist denn der Unterschied zwischen einer Familie, die jeden Abend 6 andere Gäste empfängt und einer, die im Monat das dann einmal macht? Das muss ja einen Riesenimpact auf die Prognosen haben. Kann man solche Szenarien überhaupt noch modellieren?
Also das würde davon ausgehen, dass diese Modelle gehen davon aus, dass dann ein Großteil der Personen in Luxemburg diese Kontakte haben würde. Es wird nicht davon ausgehen, wir werden nicht versuchen abzuwägen, wie viele Familien jetzt diese Kontakte haben. Wir gehen einfach davon aus, dass alle diese Kontakte haben würden, dass eine maximale Anzahl an diesen Konnektivitäten ist, dass dann die stattfinden würden. Die Maßgabe ist das Einhalten der Maßregeln und unter denen kann man dann sagen, wie viel Konnektivität bei welchen Hygienemaßnahmen wie viele Weiterinfektionen darstellen. Da gibt es empirische Werte für mittlerweile und das lässt sich dann schon modellieren. Da gibt es natürlich Sicherheitsmargen drin. Also wir gehen nicht davon aus, dass nur 10% der Bevölkerung eben genau das tun würde. Aber wie gesagt, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Die Hygienemaßnahmen sind die Grundlage dessen.
Die Schul- und Kita-Öffnungen scheinen keinen so wesentlichen Impact auf die Prognosen zu haben, dass die Zahlen dadurch irgendwie explodieren, könnten aber gerade die Rolle der Kinder, und das wird ja in den letzten Wochen gerade auch ganz intensiv diskutiert, die ist immer noch etwas ungewiss, was jetzt das Übertragen des Virus angeht. Kann man das in den Modellen denn jetzt reflektieren oder nicht? Weshalb ist das so bei Ihnen angedacht?
Also die Frage, wie infektiös diese Kinder oder Jugendlichen sind, haben wir nicht mit eingerechnet. Wir gehen einfach davon aus, dass die Infektiosität, also die Ansteckungsrate von asymptomatisch positiven Kindern die gleiche ist wie bei Erwachsenen. Das ist natürlich dann eine Sicherheitsmarge. Tatsächlich gibt es da verschiedene Studien zu in den letzten Wochen und leider sind die auch teilweise widersprüchlich. Ich glaube, es ist einfach der sichere Weg anzunehmen, dass Kinder, obwohl sie selber keine Symptome haben, aber diese genauso weiterreichen können. Auch deswegen hat man ja eben diese Maßnahmen eingeführt, dass die Enkelkinder die Großeltern nicht sehen dürfen. Auch in meiner Familie wird das eingehalten, was sehr schwer ist, aber ich glaube, das ist sicher. Daher also die Modellierung der Kinder, die Infektionsraten, die von Kindern ausgehen könnten oder nicht, das ist einfach so berechnet worden, als wären es Erwachsene. Was da anders ist, wir haben Gruppen, die eine verschiedene Interkonnektivität haben. Wir gehen davon aus, dass Leute, die im Büro arbeiten, eine geringere Konnektivität haben als eben Schüler oder Kinder. Und das ist in den Berechnungen natürlich dann doch mit einbezogen worden.
Wir haben einfach mehr Kontakt.
Die haben einfach sehr viel mehr Kontakt, man kann die nicht auseinanderhalten.
Mhm. Ziel des Lockdowns und aller Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, ist es ja, einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern, gefährdete Gruppen zu schützen und Menschenleben zu retten. Welche Konsequenz eine Infektionswelle für die Belegung von Intensivbetten oder die Anzahl der Todesopfer hat, hängt aber wahrscheinlich auch mit der Altersstruktur von den Infizierten zusammen. Oder ist das zu vereinfacht? Weil diese Information wird ja auch nicht veröffentlicht. Von den momentan etwa 250 aktiven Infektionen wissen wir nicht, sind das eher junge oder ältere?
Also man kann sich die Zahlen ja international anschauen. Ich denke, es ist schon so, dass ältere Menschen stärkere Reaktionen auf die Infektion haben. Man hat im höheren Alter eine höhere Anzahl an Todesfällen. Das heißt, es gibt Risikogruppen. Und diese Risikogruppen sind natürlich als solche erkannt. Eine Risikogruppe ist Alter, eine andere Risikogruppe ist Diabetes. Es gibt andere Vorbelastungen, die zu diesen Risikogruppen hinzugezählt werden. Das heißt also, die Risikogruppe, ein Risikofaktor Alter, der ist bekannt. Und eine ganz wichtige Maßnahme ist natürlich, dass jetzt in diesem Lockdown-Geschehen jetzt auch die Altersheime vorrangig getestet werden, und zwar völlig. Und auch das Pflegepersonal. Ich denke, dessen ist man sich schon bewusst, dass man, wenn man Lockdown hat, die Risikogruppen vorrangig zu schützen hat. Das genaue Aufgliedern nach Alter, also das Verstehen, warum verschiedene Menschen einen verschieden schweren Krankheitsverlauf haben, ist im Moment wirklich nicht klar. Also deswegen ist es vielleicht irreführend, wenn wir ganz klar Risiken mit Altersgruppen verbinden, weil sich natürlich jüngere Menschen sicher fühlen könnten, die es dann aber trotzdem nicht sind. Das heißt also,
die Politik hätte diese Informationen aber gerne von Ihnen und Sie warnen aber davor.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir in der Wissenschaft diese Informationen haben. Ich denke nicht, dass wir sie haben. Also das heißt, die sind wahrscheinlich im System verfügbar. Ob sie veröffentlicht werden, ich kann mir vorstellen, ja, warum sie nicht veröffentlicht wurden, wenn noch nicht, dann vielleicht, weil die Zahlen noch nicht belastbar sind. Wir haben im Moment ja zum Glück noch eine sehr geringe Anzahl an Todesfällen, 101, so wie ich das bis heute nachvollzogen habe. Und wenn man solche Daten veröffentlicht, muss man sich natürlich auch sehr sicher sein, da muss der Stichprobenumfang der richtige sein, bis man ein belastbares Material veröffentlichen kann. Aber ich bin mir sicher, dass das geschehen würde, oder ich sehe keinen politischen Grund, warum das noch nicht geschehen ist, außer dass die Daten wahrscheinlich noch nicht belastbar sind.
Aus Ihren Daten geht hervor, dass Sie davon ausgehen, dass gerade das Öffnen eines Wirtschaftssektors, der bisher noch nicht gelockert ist, die Gastronomie, einen schon relevanten Impact auf die Neuinfektion hätte. Sogar trotz Abstand von 2 Metern zwischen den Tischen, beispielsweise in den Restaurants. Weshalb ist das gerade so ein sensibler Bereich? Gibt es dafür Erklärungen? Oder?
Ja, also ich denke, dass das natürlich die Interkonnektivität zwischen den Gruppen extrem erhöht. Wir haben natürlich auch in den Schulen, wenn die Kinder sich treffen, dieses Erhöhen der Interkonnektivität, aber eben auch im Restaurationsbereich. Und das heißt, dass dann also aus diesen relativ eng umgrenzten Gruppen, die sich dann immer wieder sehen im Familienbereich oder in den Gästen, sich das dann öffnet. Trotzdem ist ja das Öffnen des Restaurationsbereiches durchaus darstellbar. Natürlich auch unter der Maßgabe der Hygienemaßnahmen. Und was man sich vorstellen könnte, ist, dass dann auch im Rahmen der großflächigen Testungen auch im Restaurationsbereich diejenigen, die da arbeiten, getestet würden oder
das
sogar wiederholt getestet werden. Das ist bisher noch nicht
passiert. Hat man da schon mal geschaut, wie es bei denen aussieht?
So, ich weiß von der Direction de la Santé, dass alle Kontingente, die im Moment angedacht werden, für den Release dann geslottet zu werden, dass in all diesen Gruppen Prävalenzkohorten aufgestellt werden, um zu sehen, wie hoch die Prävalenz ist und in Maßgabe dessen dann diese Freigebung entschieden wird. Und wenn wir dann auf die großflächige Testung zu sprechen kommen, dann ganz klar entscheiden, wenn eine Prävalenz hoch sein sollte, dass in diesem Sektor zunächst getestet wird, bevor es zum Release kommt oder eben aber wie bei den Schülern im Moment, dass man warten kann, bis dies geschieht.
Ich möchte auch zu den Testen kommen. Ich habe trotzdem noch auch eine Frage zu den Prognosen. Sie gehen in den meisten Modellen davon jetzt aus, dass im Herbst in etwa die Zahlen doch noch mal steigen, egal bei welchem Szenario. Muss man, egal wie, damit rechnen, dass der Herbst dann doch noch in einer Form oder einer anderen eine zweite Welle mit sich bringt? Einfach weil die Leute wieder mehr drinnen sind.
Ja, also ich denke, dass im Herbst wird sich das dann akkumulieren, all diese Fälle, die dann möglicherweise sich generiert haben jetzt über den Sommer. All diese Fälle, das würde natürlich dann additiv werden gegen Ende des Jahres. Aber auch da, wenn wir das weiter verfolgen in unseren Prognosen, haben wir durchaus die Möglichkeit in Luxemburg unter dieser zweiten Welle zu bleiben. Das ist durchaus machbar. In anderen Ländern bin ich mir nicht sicher. Wir haben hier andere Methodiken, die wir zur Verfügung haben. In Deutschland kann ich mir schon vorstellen, dass es durchaus zu einer solchen zweiten Welle wird kommen können.
Sie haben vorhin schon das erwähnt, dass die Dunkelziffer der Personen, die keine Symptome haben, aber infiziert sind, recht hoch ist. Und das genau möchte man eben mit großflächigen Tests herausfinden. Könnte man dann garantieren, dass alle potenziellen Kontaktpersonen der Infizierten nachverfolgt werden können? Das sind ja im Moment noch enorm viele.
Ja, also ich denke, das würde schon noch gehen. Also wenn Sie sich vorstellen, dass wir im Moment haben wir 1.500 asymptomatisch Positive. Das ist also, wenn wir bis zu eine maximale Anzahl von 100.000 testen könnten, was ich weiß, dass Kapazitäten aufgebaut würden für Kontaktverfolgung von bis zu 100 Fällen pro Tag. Es wäre also durchaus machbar. Arithmetisch. Natürlich werden Sie vielleicht auch hinterher nochmal fragen, was ich denn von diesen Apps halte.
Das ist die nächste
Frage. Genau. Also ich spreche hier als jemand, der aus der Wissenschaft auf die Dinge schaut und muss da ganz klar sagen, dass das natürlich unsere Fähigkeit, Kontaktverfolgung zu tätigen, ganz klar unterstützen würde. Und ich weiß auch, dass es Methodiken gibt, die diese ganzen GDPR-Rechte, die natürlich dadurch belangt werden, dass das durchaus kompatibel sein könnte. Man kann es auch machen ohne diese Apps. Allerdings müssen dann entsprechende Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden und die sind dann sehr hoch. Also beides zusammen, glaube ich, wäre schon das,
was... Bis wann hoffen Sie da mit auf eine Entscheidung? Die Politik muss da ja...
Also ich denke, die Politik wird wahrscheinlich auf das reagieren, was sich in dem Pandemiegeschehen jetzt darstellt. Also sollten wir in der Lage sein, tatsächlich mit den Mitteln, die wir jetzt zur Verfügung haben, das Ganze so wie in den Modellierungen dargestellt, unter Kontrolle zu halten, ist ja kein vorrangiger Handlungsbedarf da. Ob es mittlerweile dann Diskussionen mit Apps gibt, die sich dann tatsächlich so darstellen, andere als die, die bislang diskutiert wurden, Veränderungen, die dann kompatibel sind mit dem, was aus der Politik an Erwartungen da herangetragen wird, da ist ja noch Platz, wir haben noch etwas Zeit, wir haben noch Zeit, diese App so zu entwickeln, dass sie vielleicht dann den Anforderungen entsprechen könnte. Und ja, das wird dann halt abgeweckt in den nächsten Wochen. Ich denke
also
nicht, dass
Zeit
es kritisch ist,
ihrem,
es ist nicht
ja.
jetzt kritisch. Und wir können diese Apps verbessern. Und wir werden dann in den nächsten Wochen sehen. Aber da kann ich natürlich nicht für die Politik sprechen. Da werden die genau wissen, was sie zu entscheiden haben, wenn sie es entscheiden.
Gast im Studio ist der Sprecher der Covid-19-Taskforce und Generaldirektor des Luxemburg Institute of Health, Ulf Nerbers. Damit die Zahl der Infizierten weiter gesenkt wird, eben besonders auch jener, die gar keine Symptome haben, soll jetzt massenweise getestet werden. Dafür sollen, ich erkläre nochmal, was Sie ansatzweise schon erklärt haben, regelmäßig eben Stichproben, repräsentative Stichproben in bestimmten Gruppen gemacht werden. Zum Beispiel ist das im Bausektor schon passiert, bevor die Baustellen öffneten, bei den Primanern, bevor sie wieder zur Schule gegangen sind. Falls es dann bei einer weiteren Stichprobe zu einem Anstieg der Infizierten in einer Gruppe kommt, soll eben möglich sein, einen ganzen Sektor in kurzer Zeit zu testen, also alle Bauarbeiter oder alle Schüler und so weiter. Was ist genau das Ziel? Dass Infektionszahlen auch reduziert werden können oder in erster Linie den Überblick zu behalten?
Es ist beides. Auf der einen Seite kann man durch das großflächige Testen sehr, sehr genau erkennen, welche Sektoren in der Gesellschaft eine hohe Prävalenz haben. Man kann das auch natürlich lokal machen, geografisch sehen, wo es Hotspots gibt mit hohen Infektionsraten. Und das ist ganz wichtig für politische Entscheidungen. Die Entscheidungsträger müssen wissen, was auf sie zukommt in den verschiedenen Sektoren oder in den verschiedenen Regionen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die asymptomatisch Positiven dem Pandemiegeschehen entzogen werden. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil wir nur eine begrenzte Kapazität für Kontaktverfolgung haben können. Wenn im Bausektor es tatsächlich sich bestätigen würde, da gibt es jetzt nochmal eine Prävalenzstudie, das sah mal vor einigen Tagen, Wochen so aus, als wären es 2 bis 2,3%.
Das also wären 3 von 150 Bauarbeitern könnte das so
nicht sein. Es waren mehr, sogar 4. Ja. Das würde heißen, dass wir ungefähr 1500 asymptomatisch Positive haben, wenn wir die diesem Geschehen entziehen können. Und die Tests sind mittlerweile so sensitiv, dass es wenig Falsch-Negative gibt. Dann sind die verbleibenden Fälle einfach handhabbar mit den Methodiken des Contact-Tracing, das wir haben. Und das wird ja ständig wiederholt. Das heißt, wenn der Bausektor dann durchgetestet wurde, belassen wir es ja nicht dabei. Das werden dann repräsentative Stichproben gemacht in der Arbeiterschaft, die dann sehr frühzeitig uns erkennen lassen, ob neue Infektionsketten auftreten, wo die auftreten, um dann gegebenenfalls nochmal nachtesten zu können. Die Kapazitäten dazu sind da. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel von eingreifen können, tatsächlich ganze Kontingente testen zu können auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dieses Monitoring, dieses Feintuning, im genauen Verstehen, wo sich das Pandemiegeschehen gerade wieder reformiert, ja, wo da the fallbacks, wo das Ganze wieder aufbraut, das genau verstehen zu können, das kann man mit großflächigen Testungen.
Steht denn schon fest, wann ein erstes Kontingent, wie Sie es nennen, also eine ganze Gruppe, ein Sektor, aufgerufen werden soll, sich ganz testen zu lassen? Also die etwa 63.000 Bauarbeiter zum Beispiel. Die Teilnahme ist freiwillig. Wie viele müssen mitmachen, damit es dann klappt?
Also im Moment wird gerade entschieden, ich glaube von Seiten der Regierung, welche Kontingente vorrangig getestet werden. Das wird dann in Maßgabe der Resultate, die jetzt aus den gesamten Prävalenzstudien, die reinkommen, ich glaube diese Woche, dann wird entschieden, was vorrangig zu testen ist. Die Testkapazitäten beginnen dann ab Mitte Mai, ab der Woche vom 18. Mai zur Verfügung zu stehen, sind dann volle Kapazität in der folgenden Woche. Also das wird entschieden. Die Teilnahme ist freiwillig. Allerdings ist es ganz wichtig, dass wir auch in der Information jetzt in den nächsten Wochen erklären, warum diese freiwillige Teilnahme so wichtig ist. Wie gesagt, es geht nicht hier vorrangig um die eigene Gesundheit. Die Frage, die mir da oft gestellt wurde, ja, wenn ich mich jetzt testen lasse und bin negativ, dann kann ich ja morgen wieder infiziert werden. Ja, das ist so. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr viel geringer, wenn alle asymptomatisch Positiven dem entzogen wurden. Das heißt, dadurch, dass sie sich testen lassen, machen sie einen ganz klaren Beitrag zur Gesundheit in Luxemburg, zur Gesundheit der Risikogruppen und ganz, ganz wichtig, zur Machbarkeit und Durchführbarkeit des Deconfinements. Wir wollen alle ins Deconfinement und Sie alle, die jetzt zuhören und alle, die sich testen lassen können, können dazu einen positiven Beitrag machen. Es ist freiwillig, aber bitte nehmen Sie teil.
Die Regierung entscheidet, aber hätten Sie denn eine Empfehlung, welche Gruppe Sinn machen würde, als erstes einmal ganz aufgerufen zu werden zu einem Test?
Ich denke, das wird natürlich von der Regierung entschieden. Ich habe bereits gesagt, dass wir einen Test im Bauarbeitergewerbe hatten. Also da würde ich denken, das wird sicherlich in Erwägung gezogen. Sollte es jetzt in den Prävalenztests noch andere Gruppen geben, die eine ebenfalls hohe Prävalenz aufweisen, dann würde das sicher entschieden werden. Also da warten wir darauf, auch ich, welche Entscheidungen getroffen werden. Aber wir können davon ausgehen, dass das wirklich auf Grundlage von Daten geschieht und klaren Modellierungen.
Das LIH hat dieses Projekt entwickelt, koordiniert das. Sie arbeiten dafür aber natürlich mit Partnern zusammen. Sie machen nicht selber die Tests oder rufen die Leute selber auf. Wer sind denn die Logistikpartner, von denen Sie gesprochen haben, die diese 17 Teststationen, die kommen sollen?
Also erstmal ist das LIH, dem LIH ist übertragen worden, die Implementierung dieses Projektes, die Ausarbeitung des Projektes, ganz wichtig. Das ist die Taskforce, das ist Research Luxemburg, das sind alle anderen, da haben wir unseren Teil dazu beigetragen, aber ganz wichtig ist die Uni, List, dieser alle, wir haben zusammengearbeitet daran. In der Implementierung brauchen wir natürlich Partner und das sind kommerzielle Partner. Da gibt es Firmen, die sich vorrangig um die Testung kümmern. Das ist ganz wichtig, weil die akkreditiert sein müssen und die Logistik muss dargestellt werden. Die Darstellung der Logistik, das ist ein Subunternehmen des Labors, mit dem wir in der großflächigen Testung arbeiten werden. Und die Auswahl und auch die Planung unterliegt dann diesen Unternehmen. Ich habe den Namen Ecolog gehört als einer der Partner. Das sind Logistikunternehmen aus Deutschland, das, glaube ich, hier in Luxemburg schon mal Zusammenarbeiten dargestellt hat und die das auch in dieser sehr kurzen Zeit wohl werden machen können.
Wie viel, also wissen Sie, wie viel Personal da nötig sein wird, um in diesen 17 Teststationen bis zu 20.000 Tests sollen das ja pro Tag potenziell sein können. Ich habe das online gesehen, sogar eine Zeitarbeitsfirma aus Würzburg wirbt nämlich jetzt für das Projekt, damit Leute hierher arbeiten kommen. Also scheint ein enormer Aufwand zu sein.
Ja, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arbeitsbereiche. Es gibt in dem Logistikbereich dann natürlich Transport. Soweit ich das gesehen habe, braucht man Wachpersonal, man braucht Hygienepersonal und so weiter. Die Zahlen, die ich gesehen habe, bitte, das ist jetzt nicht das, was ich mir dann tagtäglich anschaue. Ich glaube, insgesamt werden bis zu 300 Personen benötigt, um dieses Geschehen über die Zeit am Laufen zu halten. Und da darin inbegriffen ist natürlich auch Personal, dass die medizinische Qualifikation hat, die Tests an den Personen dann tatsächlich durchzuführen. Was die Tests an den Personen anbetrifft, da gibt es ja zwei verschiedene Ansätze, die man machen kann. Man kann das mit Nasal Swabs machen, also in den Nasennebenhöhlen oder im Rachenraum. Da zeigen zeigen die internationalen Resultate mittlerweile, und ich glaube, das ist auch nachvollzogen worden hier, dass es keinen großen Unterschied macht, ob man das im Rachenraum macht oder in den Nasennebenhöhlen. Und es ist einfach sehr viel leichter, das im Rachenraum zu machen. Ich glaube, es tut weniger weh. Und das ist, glaube ich, das, was wir versuchen darzustellen, so viele dieser Tests tatsächlich wie möglich im Rachenraum oder des Swabs im Rachenraum darzustellen.
Das hat ja für eine kleine Polemik eben gesorgt, die Auswahl der Tests, die jetzt benutzt werden. Es wurden rund 500.000 Tests von einer Luxemburger Firma, einer Tochterfirma von Siemens, Fast Track Diagnostics, für 4 Millionen Euro eingekauft. Das ist eine frühere Tochterfirma der Laboratoire Reni mit Sitz in Luxemburg. Und wie Reporter LU aufgedeckt hat, gab es eben letztes Jahr Zweifel an der Qualität anderer Tests von dieser Firma, und das LIH hat den Auftrag hier ohne Ausschreibung vergeben. Geht es momentan doch teilweise etwas zu schnell manchmal?
In diesem Pandemiegeschehen, Sie müssen sich die Situation von 3 oder 4 Wochen vorstellen. Ich glaube, es war sehr akut, also auch das persönliche Empfinden der Situation für alle sehr nachvollziehbar. Und was jetzt geschehen ist in dieser Zeit, ist, dass sehr viele andere Länder, Deutschland, Frankreich, Belgien, die großflächige Testung, Sie haben das ja eben angesprochen, als eine vorrangige Methode für einen kontrollierten Exit nicht nur in Frage ziehen, sondern auch tatsächlich implementieren wollen. Das heißt, es gibt dann sehr schnell Engpässe im Logistikbereich. Das heißt, diese Tests, nicht nur die Tests, sondern auch die Swabs, die Extraktionskits, sind völlig vom Markt gefegt. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, das zu erhalten. Sogar solche, die bereits eingekauft werden oder wurden, sind konfisziert worden. Es wurden Ladungen in China konfisziert. Eine Ladung wurde in Spanien konfisziert. Das ist die eine Sache. Man kommt an diese Dinge nicht mehr ran. Auf der anderen Seite explodieren die Preise. Also ich habe das so im Nachgang mitverfolgt. Die Preise für diese Swabs, das sind ja eigentlich sehr, sehr einfache Dinge, die gehen sehr steil nach oben, weil einfach ein entsprechender Bedarf da ist. Das Prokurieren, also das Einkaufen der Tests, wurde ja auch, das ist ja die ganze Zeit auch unabhängig vom LIH gelaufen, auch diese Tests wurden unabhängig vom LIH eingekauft. Aber trotzdem, ich möchte sagen, dass das Einkaufen von einer derartigen Menge an Tests in dieser Marktlage war äußerst problematisch. Es wurden, und das habe ich mitbekommen, vom LNS Tests gecheckt, die aus Korea kamen, Tests aus China, von denen man dachte, dass man entsprechende Mengen würde einkaufen können. Da war aber die Qualität nicht ausreichend. Und dann wurde man aufmerksam auf Fast-Track. Und die Tests von Fast-Track haben gezeigt, dass tatsächlich dieser Test bei weitem sensitiver ist als das, was ansonsten auf dem Markt verfügbar war, sogar bis zu einem Faktor 5. Und das war wichtig, damit man so wenig wie möglich falsch negative hat. Das heißt also, auf der einen Seite eine Marktlage, die in der Logistikketten zusammenbrechen, in dem man nichts mehr erhält, in dem alles immer teurer wird. Auf der anderen Seite aber dann ein Test in Luxemburg, der nicht nur verfügbar war, sondern der auch von der Performance sehr viel besser war. Ich glaube, das war eine notwendige Maßnahme, die in Notsituationen so getroffen werden kann und auch muss.
Die Situation ist ganz dynamisch. Es werden ja auch immer neue Tests noch entwickelt. Können Sie sich vorstellen oder sind Sie jetzt schon dabei, auch zu schauen, ob man dann für den nächsten Test, den man bräuchte, nochmal mit dieser Firma zusammenarbeiten sollte oder andere, auch ganz andere Sorten von Tests? Es wird jetzt auch über Tests mit Spucke-Leine gesprochen. Also gibt's, wie dynamisch könnte sich das entwickeln?
Also was wichtig ist, ist diese Maßnahme. Also jetzt dann die auch von der, es gibt da Kommission, eine Kommission de Soumission, die sich anschaut, ob man jetzt eine Notsituation hat, indem man ein Ausschreibeverfahren ob man ohne Ausschreibungsverfahren tatsächlich solche Dinge einkaufen kann. Und das ist natürlich befürwortet worden, das ist nicht einfach so geschehen. Aber das Ganze ist zeitlich begrenzt. Man kann das nicht immer weiter fortführen. Man kann das jetzt in dieser Notsituation machen, einige Monate, und dann muss das wieder in den normalen Abläufe eingegliedert werden. Sollte dieses Testgeschehen weitergehen, auch in Zukunft, dann ist ganz klar, dass alle Player daran beteiligt werden müssen. Ob es tatsächlich erfolgreich ist, das Testen, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen natürlich sehen. Sollte das der Fall sein und sollte es notwendig sein, wäre es durchaus möglich, dass es dann zu einer Ausschreibung kommt. Was auf unserer Seite passiert, all diese neuen Methodiken, die schauen wir uns an. Wir sind auch in Kontakt mit Firmen, die diese neuen Tests zum Beispiel aus Speichelproben ohne Extraktionsverfahren anbieten. Es hat da Diskussionen gegeben, das habe ich gehört, zwischen der Diagnostik-Testgruppe Work Package 4 und diesen Gruppen. Sollte das machbar sein, dann wäre das natürlich eine tolle neue Entwicklung.
Neue Optionen, die sich eventuell auftun. Ja. Ulf Schnäbers, Sie haben schon mehrfach betont, auf Pressekonferenzen, Interviews, dass die Wissenschaft momentan lediglich nach bestem Wissen und Gewissen ihr Wissen zur Verfügung stellt, der Politik aber nichts diktiert, sondern dass diese eben ihre Verantwortung übernimmt. Wenn Sie jedoch eine Prognose publizieren würden, dass beispielsweise die Öffnung der Schulen doch zu einer enormen Infektionswelle führen würde, stünde die Politik natürlich unter immensem Handlungsdruck. Die Macht der Wissenschaft in diesen Zeiten ist also doch recht groß, oder?
Wenn Sie das so formulieren, ja, aber Macht, glaube ich, ist vielleicht das falsche Wort. Ich denke, dass es immer zu einer Abwägung kommen muss. Auf der einen Seite Virologen und Epidemiologen, auf der anderen Seite, was für die Gesellschaft ja ganz wichtig ist, sind ökonomische Interessen, psychologische Interessen. Es ist, dass die wissenschaftlichen Fakten stellen kann, absolut da. Ich kann mir Situationen vorstellen, in der von virologischer Sicht es zu einem dynamischen Pandemiegeschehen kommen könnte, wo aber die Politik trotzdem wird entscheiden müssen, dass man weitermacht. Also diese Szenarien gibt es ja zum Glück nicht. Im Moment ist es ja sehr theoretisch, was Sie gesagt haben, findet nicht statt. Aufgrund der Daten, die wir veröffentlicht haben, ist es so, dass die Öffnung der Schulen nicht zu einem Pandemiegeschehen beiträgt. Und auch das ist natürlich jetzt auch untermauert durch die Prävalenzstudie oder durch die Studie des großflächigen Testens der Abiturienten, heißt das nicht hier in Luxemburg, sondern der Classe Finale, die eine sehr geringe Prävalenz haben. Und das heißt dann, auch wenn dann die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, dann wird die Öffnung der Schulen eben nicht zu einer solchen Welle führen. Aber umgekehrt, wenn wir Daten haben würden, die das zeigen würden, dann würden Sie wahrscheinlich jetzt wissen wollen, würden wir das publizieren. Aber natürlich, ist überhaupt gar keine Frage, das würden wir natürlich tun.
Das heißt, es gibt keinen Druck, dass Sie kein Futter für Kritik an der Regierungspolitik liefern?
Überhaupt keinen Druck. Also ich denke, wo es Druck gibt, ist für die Modellierungsgruppe oft sehr schnell Szenarien darstellen zu müssen. Da gibt es natürlich Zeitlimitierungen, bevor Entscheidungen getroffen werden wollen und sollen verschiedene Szenarien durchgerechnet werden. Da gibt es Druck, es gibt Zeitdruck, aber ich habe in keinster Weise in den Wochen, in denen wir eng zusammengearbeitet haben, irgendeinen Druck in diese Richtung vernommen. Also ich sage das nicht nur so, das hat einfach nicht stattgefunden. Also es gibt keine Situation, in der wir uns jetzt von der Wissenschaft unwohl fühlen würden, was das anbetrifft.
Es gab diese Woche eine erste Pressekonferenz alleine von der wissenschaftlichen Taskforce, wo die Journalisten ihre Einschätzung auch fragen konnten und sie ihre Arbeit genauer erklären konnten. Weshalb passiert das nicht häufiger, sogar vielleicht auch regelmäßig, so wie das in vielen anderen Ländern der Fall ist?
Ja, also das ist eine interessante Frage. Ich denke, es gab ja schon über die letzten Jahre in gewissen Bereichen zwischen der Akademie in Luxemburg und der unter Regierung engeren Kontakt im Bildungsbereich, aber jetzt gerade so in den Biowissenschaften, Medizin, ist das nicht geschehen. Das liegt daran, dass das ja relativ neu ist in Luxemburg. Da darf ich auch nochmal Eigenwerbung machen. Das ist zwar neu, aber wir arbeiten wirklich auf international höchstem Niveau. Ich wiederhole das immer wieder, aber das ist mir auch wichtig. Die Universität unter den Young Universities ist mittlerweile weltweit Nummer 18, das LIH. Unter allen nicht-akademischen Instituten ist es Nummer 15 weltweit. Also das passiert hier auf allerhöchstem Niveau. Allerdings ist dieser Kontakt noch nicht zustande gekommen und das ging jetzt sehr schnell und sehr plötzlich. Das hat sehr gut funktioniert, aber wir erkennen jetzt natürlich von der Wissenschaftsseite, dass wir da auch besser kommunizieren müssen. Das ist halt so im Nachgang, man erkennt das. Der Plan ist, dass wir das jetzt versuchen, jede Woche zu machen. Ob tatsächlich jetzt das Interesse da ist von Seiten der Journalisten, das müssen wir auch sehen, aber ich denke, wir wollen jetzt jede Woche idealer Donnerstags, idealerweise eine Pressekonferenz machen, in dem wir diese Daten dann darstellen und offen diskutieren. Ich hoffe, da ist reges Interesse. Wir haben eine Menge an aufregenden Resultaten und Arbeiten. Und da gibt es auch Dinge jetzt außerhalb vom Covid-Bereich, die extrem spannend und interessant sind. Jetzt zum Beispiel auch, was die Opioid-Krise anbetrifft. Oder es gab eine ganz tolle neue Arbeit, die jetzt diese Woche rauskam, wie sich tatsächlich Ernährung auf Immunität auch im Rahmen von Krebs darstellt. Das erste Mal, dass das gezeigt wurde. Also wir haben ganz tolle Sachen und wir haben erkannt, dass es wichtig ist, da viel offener zu kommunizieren. Und wir sind froh, das zu tun. Wir werden das versuchen, jede Woche jetzt dann eine Pressekonferenz abzuhalten.
Seit Ende April, das hatte die Gesundheitsministerin Paulette Lehnert erklärt, gibt es jetzt eine formalisierte Zusammenarbeit eben zwischen der Regierungsseite und der Forschung, eben gerade für die Analyse der Zahlen, die Prognosen über den Pandemieverlauf. Was ist da genau festgehalten? Wenn man jetzt in dem Fall zum Beispiel wäre, dass die Regierung nicht mehr so begeistert ist von dem, was die Wissenschaftler sagen, könnten die zum Beispiel den Hahn mit den Daten einfach zudrehen?
Daran habe ich noch nicht gedacht. Aber ich denke, im Moment sind wir in einer sehr guten Zusammenarbeit. Das heißt, das beruht natürlich darauf, dass auf der einen Seite Daten zur Verfügung gestellt werden, auf der anderen Seite die Modellierungen. Das läuft sehr dynamisch. Ich habe nicht dran gedacht und auch noch nicht davon gehört, dass das irgendwann mal passieren könnte. Also ich denke nicht, dass es im Interesse der Politik ist oder der Wissenschaft, dass diese enge Zusammenarbeit unterbunden werden könnte. Und ich glaube, dass so wie wir arbeiten, ist ja sehr transparent. Also ich würde mir vorstellen, dass wenn jetzt Szenarien erarbeitet würden, die dann den Entscheidungen, die getroffen wurden, dann entgegenlaufen könnten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eine zweite Welle bekommen können, ich würde mir vorstellen, dass das alles transparent gemacht würde und dass das auch transparent von der Politik und diskursiv von der Politik diskutiert würde. Ich sehe dieses Szenario nicht, das ist sehr theoretisch und für mich aufgrund dessen, was ich kennengelernt habe, nicht nachvollziehbar.
Es gibt aber kein verbrieftes Recht in dem Sinn der Wissenschaft auf öffentliche Daten. Also man muss schon zusammenarbeiten.
Und ja, es ist eine Zusammenarbeit, es ist eine gute Zusammenarbeit, aber darauf beruht das.
Zu der Frage von der Trennung von Politik und Wissenschaft gibt es einen interessanten Fall, nämlich eine Epidemiologin des LIH, Letizia Viard, ist jetzt im Gesundheitsministerium de facto Chefin der Inspection Sanitaire und leitet dann gleichzeitig mehrere Arbeitsgruppen in der Taskforce. Da vermischen sich politische und wissenschaftliche Interessen ja eventuell doch etwas.
Also die Arbeit in der Direction Sanitaire ist ja an und für sich nicht politisch. Ich denke, es geht ja darum, sehr schnell diese Infektionsketten nachvollziehen zu können. Letizia leitet auf der anderen Seite ein Workpackage, in dem es darum geht, zu verstehen, die differenzielle Krankheitsschwere. Das ist also diese Predi-Covid-Studie, eine sehr interessante Studie, wo man versucht darzustellen oder Biomarker zu finden für die schweren Verläufe. Ja, natürlich nicht nur in älteren Menschen, aber auch in jüngeren. Letizia Ubar ist gebeten worden, diese Position für eine gewisse Zeit in der Inspektion Sanitaire auszufüllen. Es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit für sie. Ich denke, das ist eine zeitlich befristete Situation. Die Frage, die Sie jetzt stellen, im Prinzip, ja, man könnte sagen, dass das stattfinden könnte. Praktisch die Arbeit in der Predi-Covid-Studie auf der einen Seite und in der Direction Sanitaire Da gibt es keine Zusammenhänge, wo ich denken könnte, dass es Interessenkonflikte gäbe. Wenn es die geben würde, und das müssen wir dann nochmal diskutieren, auch mit der Direction Sanitaire, dann könnte es schon wichtig sein, dass wir auf der einen oder auf der anderen Seite das dann unterbinden.
Wie nehmen Sie es wahr? Noch eine letzte Frage. Momentan sind die sozialen Medien quasi voll von Epidemiologen oder eher Hobby-Epidemiologen. Also die Menschen interessieren sich sehr für die Wissenschaft, den wissenschaftlichen Aspekt dieser Situation, weil es ihr Leben ja auch sehr stark betrifft. Ist es also wirklich die Stunde der Experten, in der die Öffentlichkeit für wissenschaftliche Erkenntnisse empfänglicher ist, oder macht sich doch jeder seinen eigenen Reim? Was ist Ihr Eindruck?
Auf in einer gewissen Art und Weise in der Situation, wo wir ein Virus haben, das wir nicht kennen, ist es schon wichtig, dass Experten den Entscheidungsträgern Wissen zutragen. Auf der anderen Seite ist es total verständlich, dass sich die Öffentlichkeit dafür interessiert, dass die Öffentlichkeit versucht zu verstehen. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir diesen Raum auch ausfüllen. Das heißt, also, wir haben erkannt von der Seite der Taskforce, dass wir sehr viel offensiver kommunizieren müssen, um auch diesen Raum zu füllen, um den Leuten, die sich zu Hause Gedanken machen, auch die Daten zu liefern und die Argumente, wie sie ihre eigenen Modelle dem anpassen können. Es ist ganz wichtig, dass die Leute sich damit befassen. Ich würde allerdings sagen, dass was erstaunlich ist, ist, man sieht ja jetzt, dass in Deutschland Demonstrationen stattfinden von Menschen, die sich ganz klar gegen diese Lockdown-Maßnahmen richten. Ich bitte alle, sich daran zu erinnern, wie man selbst dieses Pandemiegeschehen empfunden hat, noch vor wenigen Wochen. Ich kann mich selbst erinnern, dass ich 2 Tage hatte, an denen ich tatsächlich ein sehr starkes Angstgefühl sich in mir entwickelt hat. Das war ein Tag, an dem vom CDC, von den amerikanischen Behörden, eine Mortality Rate, eine Sterblichkeitsrate von 10% angegeben wurde, einfach mal so. Das hat mich geschockt, das hat mich wirklich schockiert. Ich hatte Angst. Es gab eine andere Welle von News, das hat sich dann aber auch nicht bewahrheitet. Und da ging es darum, dass wir, dass bereits infizierte Leute neu infiziert werden können. Es sah auch mal eine Zeit lang so aus, als hätten wir verschiedene Stämme, als hätten wir einen Stamm eines Virus, der sehr viel tödlicher ist in Italien, als es der oder hier oder in Schweden sein könnte. Es gab sehr viel Ungewissheit und es gab sehr viel Angst. Wenn Entscheidungsträger dann Entscheidungen getroffen haben, die all dem vorgebeugt haben, kann man natürlich sagen, wenn diese Maßnahmen erfolgreich waren, dass sie nicht nötig waren. Aber bitte erinnern wir uns doch alle, wie wir uns gefühlt haben, noch vor wenigen Wochen.
Ulf Nerbers, die Zeit läuft uns davon. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Ja, vielen Dank.
Und als Nullerström, merci für die Interesse, ja noch eine schöne Sonntag.